Lasst uns lieber sterben und nicht sterben durch Misshandlung, Gefängnis und auf allerlei andere Weise.
Anfang Januar 1904 beginnt der Aufstand der Herero gegen die deutschen Kolonialherren in Deutsch-Südwestafrika. Seit 1884 ist das Gebiet des heutigen Namibia eine Kolonie des Deutschen Kaiserreiches. Den Befehl zum Angriff auf die deutschen Siedlungen und Farmen gibt Samuel Maharero, das Oberhaupt der Herero.
Tötet alle Deutschen.
193 männliche Siedler sterben, nur Frauen, Kinder und Missionare überleben. Die Deutschen hatten das Land der Herero widerrechtlich besetzt, Land, auf dem sie seit Generationen Rinder züchten. Die deutschen Siedler halten sich nicht an die vereinbarten Verträge, wonach Kultur und Eigentum der Herero geschützt werden sollen. Stattdessen herrschen brutale Unterdrückung und Rassentrennung. Die Kolonialherren beanspruchen immer mehr Land der Herero für sich.
Der Krieg ist nicht durch mich angefangen worden, sondern er ist begonnen worden durch die Weißen. Besonders die Händler haben viele Herero getötet, sowohl durch Gewehre wie durch Einsperren in die Gefängnisse.
Ich vernichte die aufständischen Stämme in Strömen von Blut und Strömen von Geld.
Das Deutsche Kaiserreich sendet ein Expeditionskorps, um den Aufstand der Herero in der deutschen Kolonie niederzuschlagen. Angeführt wird es von Generalleutnant Lothar von Trotha. Am 11. und 12. August 1904 bei der Schlacht am Waterberg versucht er, die Herero einzukesseln. Doch es gelingt ihnen auszubrechen und in die Wüste zu fliehen. Von Trotha lässt die Wüste monatelang abriegeln, die Wasserstellen bewachen. Wer nicht im Kampf stirbt, verdurstet.
Die wasserlose Oma Heke sollte vollenden, was die deutschen Waffen begonnen hatten. Die Vernichtung des Herero-Volkes.
Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Das Volk der Herero muss das Land verlassen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh, erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf die schießen.
Mit dem Schießbefehl von Trothas am 2. Oktober 1904 verlieren die Herero in ihrer Heimat alle Rechte. Sie werden misshandelt, verfolgt, ermordet. Nun beginnen auch die Nama im Süden des Landes den bewaffneten Widerstand gegen die deutschen Besatzer. Sie hatten ursprünglich mit den Kolonialherren kooperiert und waren mit den Herero verfeindet. Angesichts der Gräueltaten gegen die Herero wechseln sie die Seiten. Sie unterstützen die Herero in ihrem Kampf gegen die deutschen Kolonialtruppen. Aber auch die Nama unterliegen der deutschen Kolonialmacht. Bis 1908 sterben fast die Hälfte der Bevölkerung der Nama und mehr als 80% der Herero. Sie sterben im Krieg, verhungern und verdursten in der Wüste oder gehen in Konzentrationslagern zugrunde.
Ich bin Mirko Drotschmann, das hier ist Terra X History, der Podcast. Und in dieser ersten Folge der dritten Staffel, herzlich willkommen an dieser Stelle dazu, beschäftigen wir uns mit einer Zeit der deutschen Geschichte, die gerne verschwiegen wird. Wir sprechen in dieser Folge über die deutsche Kolonialgeschichte. Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr über den deutschen Kolonialismus in der Schule gelernt habt? Also ich weiß noch ganz gut, dass meine Geschichtslehrerin immer erzählte, dass Deutschland eigentlich gar keine Kolonialmacht werden wollte, dass Reichskanzler Otto von Bismarck gar kein Interesse daran gehabt hätte, das deutsche Kaiserreich zu vergrößern oder Kolonien zu besitzen, um billige Rohstoffe zu importieren. Oder Deutschland sei ja sowieso im Vergleich zu anderen Kolonialmächten wie Großbritannien oder Frankreich viel zu spät dran gewesen. Und die wenigen Kolonien, die das Kaiserreich am Ende gehabt habe, die seien doch bedeutungslos gewesen. Ihr ahnt vielleicht schon, dass diese Erzählung nicht ganz den historischen Fakten entspricht, um nicht zu sagen, gar nicht. Vermutlich hält sich diese Erzählung bis heute so hartnäckig, weil Otto von Bismarck noch 1871, also kurz nach der Gründung des Deutschen Reichs, Folgendes gesagt hat.
Ich will auch gar keine Kolonien, die sind bloß für Versorgungsposten gut. Diese Kolonialgeschichte wäre für uns genauso wie der seidene Zobelpelz in polnischen Adelsfamilien, die keine Hemden haben.
Der deutsche Reichskanzler hat seine Meinung nachweislich geändert. Und was dann später in den deutschen Kolonien passiert ist, das haben wir gerade schon gehört. Der Völkermord an den Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts im damaligen Deutsch-Südwestafrika war ungeheuer brutal. Wie die Kolonialherrschaft der Deutschen in anderen Regionen auch. Erst nachdem Namibia 1990 seine Unabhängigkeit erklärte, begann man dort die Kolonialzeit und die Verbrechen aufzuarbeiten. Über den Völkermord an den Herero und Nama zum Beispiel hat man lange Zeit nur wenig erfahren. Darüber sprechen wir auch gleich noch ausführlicher hier in diesem Podcast. Aber warum ist Deutschland im 19. Jahrhundert überhaupt zur Kolonialmacht geworden? Da müssen wir uns in die damalige Zeit zurückversetzen. In der Geschichtswissenschaft wird das 19. Jahrhundert gerne als das lange 19. Jahrhundert bezeichnet. Da redet man von einer Zeit zwischen der Französischen Revolution, also 1789, und dem Ersten Weltkrieg, also 1914. Okay, streng genommen gehen wir da über das 19. Jahrhundert hinaus oder fangen früher an, aber ihr wisst, was gemeint ist. Es ist eine Zeit des Umbruchs, der Revolutionen und der Kriege, in der sich die Bevölkerung weltweit Bürger- und Menschenrechte erkämpft, für Demokratie eintritt und Nationen gründet. Aber es ist auch eine Zeit der großen europäischen Imperien, wie etwa Großbritannien und Frankreich. Länder, die damals schon überall auf der Welt Kolonien gegründet hatten und auf Expansionskurs sind. Afrika ist im 19. Jahrhundert der Kontinent, dessen Inneres auf der Weltkarte der Europäer noch eine große weiße Fläche ist. Es gibt zwar Handelsniederlassungen an den Küsten, aber in das Innere des Kontinents ist noch kaum einer von ihnen vorgedrungen. Im 19. Jahrhundert beginnen die europäischen Mächte auch diese letzten weißen Flecken zu erkunden und Afrika unter sich aufzuteilen. Das Deutsche Kaiserreich hat aber anfangs gar nicht geplant, in diesem Spiel mitzumischen.
Solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik. Wir haben eine Flotte, die nicht fahren kann, und wir dürfen keine verwundbaren Punkte in fernen Erdteilen haben, die den Franzosen als Beute zufallen, sobald es losgeht.
Das sagt Otto von Bismarck noch 1881. Er ist seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs am 1. Januar 1871 Reichskanzler. Bis Anfang der 1880er Jahre hat Deutschland offiziell noch gar keine Kolonien. Bismarcks preisgünstige Idee? Die Handelsniederlassungen sollen sich privat darum kümmern, die Kolonien zu sichern. Der Kaiser stellt lediglich Schutzbriefe aus. Ansonsten aber will das Deutsche Reich keine Kolonialarmeen stellen. Eine Idee, die gründlich schiefgeht. Aus verschiedenen Gründen.
Bei diesem System überlassen wir dem Handel, dem Privatmann, die Wahl. Und wenn wir sehen, dass der Baum Wurzeln schlägt, anwächst und gedeiht und den Schutz des Reiches anruft, so stehen wir ihm bei. Und ich sehe auch nicht ein, wie wir ihm das rechtmäßig versagen können.
Aber ganz egal, ob in Neuguinea oder Kamerun oder in Deutsch-Südwestafrika, am Ende sind die meisten Kolonien zu schwach, um sich ohne Hilfe der kaiserlichen Armee zu verteidigen. Die deutschen Schutzgebiete, wie sie offiziell heißen, können bis auf Togo nur mit Hilfe deutscher Kolonialheere gesichert werden. Wobei die Ironie der Geschichte auch ist, dass in den Kolonialtruppen sehr viele einheimische Söldner gedient haben. Deutschland erscheint also erst 1884 offiziell auf der Kolonialbühne. Zu der Zeit wächst die Konkurrenz unter den europäischen Mächten. Es beginnt etwas, was als die Balgerei um Afrika oder der Wettlauf um Afrika in die Geschichte eingegangen ist und zur sogenannten Berliner Kongo-Konferenz führt. Die dauert von November 1884 bis Februar 1885.
Wir wollen den Eingeborenen Afrikas den Anschluss an die Zivilisation ermöglichen, indem das Innere dieses Kontinents für den Handel erschlossen wird.
Das ist nur die halbe kolonialistische Wahrheit, die Otto von Bismarck bei der Eröffnung der Konferenz am 15. November 1884 in Berlin verkündet. Ein Bild von dieser Konferenz hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Diplomaten im Frack zeigen auf eine riesige Afrika-Karte an der Wand, auf der noch keine Grenzen zu sehen sind. Dann, so die Erzählung, hätten die Politiker zum Lineal gegriffen und die Grenzen gezogen. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Erstmal ist es den Kolonialmächten wichtig, die bisherigen Gebietsansprüche der jeweils anderen Kolonialmacht in Afrika anzuerkennen. Es geht unter anderem um Handelsfreiheit und freie Schifffahrt auf Kongo und Niger. Mit dem Schlussdokument der Konferenz, der sogenannten Kongo-Akte, ist der Wettlauf um Afrika aber klar geregelt. Wer als Erster ein Gebiet in Besitz nimmt, darf es behalten und so willkürlich Grenzen ziehen. Vertreter von 12 europäischen Staaten, den USA und dem Osmanischen Reich, haben dieses Schlussdokument unterzeichnet. Für Otto von Bismarck ist die Konferenz vor allem ein außenpolitischer Erfolg. Das Deutsche Reich ist nun offiziell zur Kolonialmacht aufgestiegen.
Den Anfang hat übrigens der Bremer Unternehmer Adolf Lüderitz gemacht. Der Tabakhändler hatte in Südwestafrika Land gekauft. Er hat schon 1882 um den Schutz des Deutschen Reiches gebeten, den ihm Reichskanzler Otto von Bismarck aber erst nach einigem Hin und Her gewährt hat. Das war dann am 24. April 1884 der Fall. Deutschlands erste Kolonie. Oder Schutzgebiet, wie es offiziell hieß. Ganz Deutschland war damals im Kolonialfieber. Es gab Vorträge von Afrikareisenden. Und es wurden Kolonialgesellschaften oder Vereine gegründet, wie zum Beispiel die Gesellschaft für deutsche Kolonisation, unter anderem von einem gewissen Karl Peters. Der hat später die Kolonie Deutsch-Ostafrika gegründet.
Die deutsche Nation ist bei der Verteilung der Erde, wie sie vom Ausgang des 15. Jahrhunderts bis auf unsere Tage hin stattgefunden hat, leer ausgegangen. Alle übrigen Kulturvölker Europas besitzen woanders Stätten, um sich zu entfalten.
Zunächst ging es um wirtschaftliche Interessen. Es waren Händler wie Adolf Lüderitz oder Reeder wie der Hamburger Adolf Woermann, die dafür plädierten, in Afrika Handelsniederlassungen zu gründen. Woermann zum Beispiel kaufte im Sommer 1884 gemeinsam mit einer anderen Firma einen Küstenstreifen im heutigen Kamerun, der dann später ebenfalls deutsche Kolonie wurde. Otto von Bismarck wollte sich aber wohl von so viel Kolonialenthusiasmus nicht anstecken lassen. Gegenüber einem Journalisten sagte er 1888 den berühmten Satz:
Ihre Karte von Afrika ist sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt hier in Europa. Hier liegt Russland und hier liegt Frankreich. Und wir sind in der Mitte. Das ist meine Karte von Afrika.
Bismarck blieb bis 1890 Reichskanzler. Vor allem wegen innenpolitischer Querelen bat Bismarck Kaiser Wilhelm II. Um die Entlassung. Und weil sich die beiden irgendwie nicht so richtig verstanden haben. Sein Nachfolger Leo von Caprivi schlug einen neuen Kurs in der Außenpolitik ein. Caprivi unterzeichnete 1890 den noch von Bismarck vorbereiteten Helgoland-Sansibar-Vertrag, um engere Kontakte zu Großbritannien zu knüpfen. Dadurch erkannte Deutschland die britische Schutzherrschaft über Sansibar an und bekam Helgoland sowie einen schmalen Landstreifen in der deutschen Kolonie Südwestafrika zugesprochen, der bis heute nach dem Reichskanzler Caprivi-Zipfel genannt wird. Gleichzeitig verzichtete das Deutsche Reich aber auf weitere koloniale Ansprüche. Zumindest gegenüber Großbritannien. 1890 kam die koloniale Expansion damit mehr oder weniger zum Erliegen.
Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.
Skizziert Außenminister Bernhard von Bülow 1897 die neue Außenpolitik des Kaiserreichs unter Wilhelm II., der seit 1888 an der Spitze des Reiches stand. Doch bis auf wenige neue Kolonien, wie Konzessionen in China oder Inseln in Mikronesien, war die Zeit der kolonialen Ausdehnung damals eigentlich vorbei. Die meisten Kolonien erwarb Deutschland 1884 und 1885 und war so in nur wenigen Jahren zu einer brutalen Kolonialmacht geworden. Aber wie hatte es überhaupt dazu kommen können? Darüber sprechen wir jetzt mit der Historikerin Ulrike Lindner. Ulrike forscht und lehrt an der Universität Köln unter anderem zum europäischen Kolonialismus. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben gerade schon etwas über die Berliner Kongo-Konferenz gehört, die die Landkarte von Afrika für immer verändert hat. Die Frage ist, warum wollte Deutschland unbedingt auch Kolonialmacht werden? Ich habe da noch in Erinnerung, in der Schule, da hat man immer gelernt, Otto von Bismarck, der wollte gar keine Kolonien, meine Karte von Afrika liegt in Europa, hat er gesagt. Und warum dann ausgerechnet in Afrika die meisten Kolonien? Also gleich zwei Fragen in einer.
In den deutschen Ländern gab es im 19. Jahrhundert schon immer so Kolonialfantasien und vage Vorstellungen. Und nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871, es gab dann viele Politiker und auch Publizisten, die wollten tatsächlich Kolonien haben und haben dafür auch Kampagnen gestartet. Es gab dann aktive Kolonialvereine, wurden gegründet und man wollte Märkte für deutsche Produkte haben, man wollte Auswanderungsmöglichkeiten haben und man wollte eben als Imperialmacht neben den anderen großen Mächten wie Großbritannien und Frankreich ebenbürtig darstellen. Und warum Afrika? Also das galt damals als sogenannter freier Kontinent. Lateinamerika war schon kolonialisiert worden seit dem 16. Jahrhundert und war schon wieder unabhängig. In Asien waren schon viele Mächte. Da gab es auch starke asiatische Staaten und Afrika galt eben als noch nicht richtig zivilisiert, richtig besetzt. Und da gab es so eine Aufteilungsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts. Und deswegen hat sich da Deutschland eben auch als neuer Staat ganz stark engagiert.
Du hast gerade schon eine große Kolonialmacht genannt, nämlich Großbritannien. Frankreich könnte man auch noch nennen. Weitere. Jetzt muss man sagen, dass Deutschland zwar relativ spät eingestiegen ist, in Anführungszeichen, in diesen Wettstreit um Kolonialstaaten, ist dann aber ziemlich schnell aufgestiegen zur viertgrößten Kolonialmacht Ende des 19. Jahrhunderts. Wie hat das Deutsche Kaiserreich das geschafft?
Ein Grund ist eben, dass Deutschland damals wirtschaftlich und machtpolitisch, also es war einfach sehr bedeutend als neue Macht in Europa. Und man hatte deswegen auch sozusagen diesen Anspruch, man will jetzt auch Kolonien haben. Und das haben die anderen Mächte unterstützt. Es gab dann so Abenteurer, Eroberer, Unternehmer wie Karl Peters oder Lüderitz. Die waren unterwegs in diesen Gebieten in Afrika und haben sehr betrügerische Verträge mit den dort lebenden Bevölkerungsgruppen abgeschlossen. Und da war das Deutsche Kaiserreich sehr schnell, dann Schutzbriefe zu erlassen, um das eben unter deutschen Schutz zu stellen, weil man eben gegenüber den anderen europäischen Mächten da auch sozusagen sich bewähren wollte und zeigen wollte, man hat da Interessen. Und deswegen ging das dann in Afrika relativ schnell.
Es ging also um Prestige auf jeden Fall. Man wollte eine Rolle spielen. Was waren denn sonst noch so die Pläne, die Wünsche, die damit verbunden waren?
Also es war Prestige, klar. Und dann wollte man eben diesen Platz an der Sonne haben. Und es war nicht nur Prestige, sondern das war auch diese Vorstellung von Exotik. Also zum Beispiel auf Samoa war man dann wahnsinnig stolz, obwohl das weder strategisch noch wirtschaftlich noch sonst irgendwie was gebracht hat. Aber es war einfach die Vorstellung, auch Deutsche sind in Samoa. Das war ganz wichtig. Da gab es dann auch Romane wie Die Perle in der Südsee. Und dann wollte man auch ein neues Deutschland schaffen sozusagen. Also Siedlerkolonien haben, Leute in den eigenen Kolonien siedeln lassen und nicht mehr nur diese Migration in die Amerikas haben, wo ja die meisten Deutschen hin ausgewandert sind. Das war auch so eine Wunschvorstellung.
Und man hatte das auch am Anfang ein bisschen unterschätzt. Man hat gesagt, naja, wir beschäftigen uns da so wenig wie möglich mit. Wir wälzen die Verantwortung auf die Handelsunternehmen ab. Die werden das schon machen. Hat aber nicht so richtig gut geklappt. Deutschland musste dann doch selbst Kolonialbeamte schicken, Truppen schicken. Es ist zu Kriegen gekommen, wie den Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika und natürlich den Herero-Nama-Krieg in Deutsch-Südwestafrika. Wie hat denn die deutsche Bevölkerung das gesehen und mitbekommen?
Man kann sagen, dass am Anfang eine sehr große Kolonialbegeisterung geherrscht hat. Wie man Kolonien erworben hat, ist es in der Presse sehr stark, hat sich das wiedergespiegelt, gab es ganz viele Berichte. Dieser Krieg, insbesondere der Herero-Nama-Krieg, war sehr teuer. Deswegen gab es da viel Streit darum, auch im Reichstag. Und deswegen bekam da die deutsche Bevölkerung auch mit von den Problemen. Ja. Und das wurde durchaus kritisch gesehen, aber nur von Teilen der deutschen Bevölkerung. Also es ist kritisiert worden von der SPD damals und vom Zentrum der katholischen Partei. Die anderen Parteien waren dafür, dass der Krieg weitergeführt wird und sahen diese Grausamkeiten auch als notwendig an. Und der Tenor war eher, dass das eben zu Kolonialherrschaft dazugehört und dass es wichtig ist, diese sogenannten Aufständigen zu unterwerfen.
Wenn wir mal auf die Menschen schauen in den Kolonien, wie sah denn das Bild in Deutschland von den Einwohnern der Kolonien aus? Hat Rassismus da auch eine Rolle gespielt?
Rassismus hat da eine große Rolle gespielt. Also die Vorstellungen, dass der weiße Mensch und der europäische Mensch an der höchsten Stelle in einer Rassenhierarchie steht, diese Vorstellung war weit verbreitet, nicht nur im Kaiserreich, sondern auch in den anderen europäischen Ländern. Und das war damals, galt es auch als wissenschaftlich erwiesen. Also Rassismus galt auch als Wissenschaft. Da ist viel geforscht worden. Und das ist heute, sagt man, ist es natürlich klar, dass das vollkommener Schwachsinn war. Aber damals war das sehr weit verbreitet. Generell waren die Vorstellungen geprägt von vielen Bildern, die nicht mit der Realität in den Kolonien übereinstimmten. Also es gab ganz viele Postkarten, es gab Kolonialromane, die auf diese Exotik aus waren. Es gab die Vorstellung dieser unterlegenen Menschen und dass das natürlich in vieler Hinsicht alles nicht so richtig zusammenpasst. Ja, das wurde nicht so hinterfragt. Also im Grunde hat sich eine Exotik gemischt mit einem Rassismus, also ein Überlegenheitsgefühl mit Neugier. Also es war was Neues und es war was Attraktives und deswegen war das auch sehr beliebt.
Du hast vorhin schon gesagt, dass in der Heimat in Deutschland, im Deutschen Reich, ein romantisiertes Bild vermittelt wurde. Die Romane hast du schon erwähnt. Hat man denn aber auch etwas von den Verbrechen mitbekommen oder ist das komplett verschwiegen worden?
Also man hat es schon mitbekommen, dass da viele Menschen getötet worden sind, aber das galt halt nicht als Verbrechen, sondern es galt eigentlich als rechtmäßige Unterdrückung dieser sogenannten Aufstände. Man hat es auch nicht als Krieg bezeichnet, weil man sah sich ja als Kolonialmacht, die das Recht hat, da zu herrschen und die Leute zu unterdrücken. Und also in den allermeisten Zeitungen wurde das auch so dargestellt. Also Kritik gab es manchmal im Vorwärts, halt in der SPD-Zeitung, die das etwas kritischer gesehen hat. Aber auch die war nicht letztlich komplett kolonialkritisch, sondern nur gegen die Auswüchse dieses Kolonialismus und gegen Brutalitäten. Also man wusste von der Brutalität, hat es aber eher eingeordnet als notwendige Vergeltungsmaßnahme gegen Aufständische. Und so ist es eher eingeordnet worden. Und dann gab es lange Zeit, waren diese Kriege auch, standen überhaupt nicht im Mittelpunkt auch der historischen Aufarbeitung. Und das ist dann erst in den 1990er Jahren, 2000er Jahren überhaupt erst wieder so stark bearbeitet worden.
Ein wichtiges Ziel, das haben wir auch schon mal kurz angesprochen, war es auch die Überlegenheit der weißen Rasse zu zeigen und die Unterlegenheit anderer Rassen. Gab es denn so eine Art, ich nenne es mal Ranking der Rassen, dass man also gesagt hat, naja, also in Samoa, die Menschen, die sind ein bisschen anders gestellt als die in Deutsch-Ostafrika, oder hat man die Menschen in den Kolonien alle gleich behandelt, also alle gleich schlecht?
Also es gab durchaus in der Zeit so einen Ranking. Der Rassismus Ende des 19. Jahrhunderts war ja von angeblichen biologischen Merkmalen geprägt. Und da hat man sozusagen eine Hierarchie gebildet. Ganz oben stand natürlich der weiße Europäer, der westliche Europäer. Dann kamen Asiaten, dann kamen vielleicht auch Amerikaner, also indigene Amerikaner, Indianer. Und da unten waren die Afrikaner, die galten als am wenigsten entwickelt. Und ganz, ganz unten waren Aborigines und San, also Buschmänner, wie man damals gesagt hat. Und diese Hierarchien, die waren relativ weit verbreitet. Und die Menschen in Samoa galten merkwürdigerweise als eher arisch, ja, in dieser, also eher asiatisch-arisch, und galten deswegen in dieser Hierarchie als höher stehend. Und tatsächlich war der Umgang mit den Samoanern etwas mehr von, wie soll ich sagen, also er war etwas weniger grausam. Und grundsätzlich wurden die auch mit etwas mehr Wohlwollen betrachtet. Also sie galten als exotisch, aber eben nicht auf dieser allerniedrigsten Stufe. Und das ist natürlich total, das sind irre Vorstellungen, aber das war damals sehr prägend.
Wenn du gerade davon sprichst, dass die weniger grausam behandelt wurden, das ist ja auch so ein Mythos, der sich teilweise bis heute hält. Auch ich habe das in der Schule noch so gelernt, dass es hieß, naja, also im Vergleich mit den Engländern, mit den Franzosen, da waren die Deutschen doch relativ harmlos unterwegs und haben sich da gar nicht so schlecht benommen. Und das ist eine Sache, die ja bis heute immer noch Leute glauben, dass Deutschland da nicht so gewütet hätte, ist aber ja komplett falsch. Woher kommt das denn, dieser Irrglaube?
Das ist komplett falsch. Also Deutschland war extrem brutal und der Herero-Nama-Krieg war ja wirklich ein Genozid. Also das war sogar auch noch brutaler als viele andere Kriege. Und woher das kommt, ist, denke ich, dieses Narrativ: Die Deutschen haben die Kolonien sehr früh verloren und die waren nicht in brutale Entkolonialisierungskriege verwickelt in den 50er und 60er Jahren, wie die Franzosen zum Beispiel. Die hatten nicht diese heftige Entkolonialisierung in Indien, die hatten nicht den Mau Mau-Aufstand in Kenia. Und daraus hat sich wahrscheinlich dann das gedacht, naja gut, die Deutschen, die haben sowas ja nicht gehabt. Ja, die hatten keine Entkolonialisierungskriege, weil sie sind praktisch vorher schon rausgeschmissen worden durch den Versailler Vertrag. Und es ist aber nicht zutreffend. Aber daraus ist es erwachsen.
Es wird ja oft auch gesagt, dass das Deutsche Kaiserreich angeblich überhaupt nicht vom Kolonialismus beeinflusst wurde. Heute sagt die Forschung, dass das nicht so ganz stimmen kann. Was waren denn die wichtigsten Einflüsse?
Ganz wichtiger Einfluss war eben diese Vorstellungswelt, dass man sich selber eben als koloniale Nation gesehen hat und dann eben der Alltag auch. Also dann gab es die neuen Museen, es gab diese ethnologischen oder diese Völkerkundemuseen, die sind alle in der Zeit entstanden. Da konnte man Exponate aus diesen Ländern sehen. Es gab andauernd Expeditionen in diese Länder, da gab es Berichte drüber, die Wissenschaft hat darüber ständig berichtet. Also es war eine Vielzahl von Einflüssen, die nicht nur jetzt sehr gebildete Kreise erreicht hat, sondern auch breitere Schichten, eben auch über diese Völkerschauen und über diese Alltagswaren, diese Kolonialwaren, die eben auch so angepriesen worden sind. Und dann gab es natürlich die Möglichkeit, wenigstens für sehr wenige Leute, zum Beispiel über Militär auch in den Kolonialgebieten eine gewisse Karriere zu machen. Also das darf man auch nicht vergessen. Und insofern waren die Einflüsse auf vielen Ebenen, kulturell, politisch, im Alltag, in der Vorstellungswelt, und das sollte man nicht unterschätzen.
Aber ich denke, gewisse Denkmuster haben sich bis heute gehalten. Das merkt man, wenn Menschen hier einfach pauschal über Afrika sprechen, obwohl Afrika ein Kontinent ist, und einfach so tun, als wäre das ein Land. Fällt mir auch immer wieder auf, wenn dann über die Menschen dort gesprochen wird. Erkennst du da Muster wieder, die aus der damaligen Zeit stammen, die sich bis heute gehalten haben?
Also so ein ganz prägendes Muster ist ja sozusagen der Afrikaner, der angeblich faul ist. Ja, das war ja diese Vorstellung der Kolonialherren, dass man den Afrikaner zur Arbeit erziehen muss. Und das sind Vorstellungen, die man bis heute findet. Also wenn Firmen nach Afrika gehen, dann hat man immer, also hat man auch diese Vorurteile, dann diese Sachen, der Afrikaner ist nicht gut in Mathematik und Ingenieurwissenschaften und sowas. Solche Vorurteile findet man heute noch. Die beruhen auf rassistischen Vorurteilen. Und ganz viel in dem Umgang mit afrikanischen Menschen, auch in Deutschland, ist davon geprägt. Also da, denke ich, findet man sehr viele Stereotype, leider, leider, immer noch. Und da ist es auch wichtig, wirklich auch Aufarbeitung zu machen und das auch zu benennen.
Siehst du da Chancen, dass sich daran was ändert?
Also ich denke, schon in den letzten Jahren hat sich da einiges geändert, auch durch die ganzen Initiativen schwarzer Menschen, die hier leben und die angefangen haben, ja dagegen auch sich zu wehren und auch Selbstinitiativen zu gründen und auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Und dadurch hat sich, also ich finde, die Diskussion in den letzten 2-3 Jahren, die hat da schon einiges geändert. Also das sind ganz viele Themen immer wieder an die Öffentlichkeit gekommen und stark diskutiert worden. Und auch aus den USA sind ganz viele neue Themen aufgenommen worden und hierher gekommen.
Also immerhin ein bisschen Hoffnung, und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Das haben wir hier auch in diesem Podcast gemacht. Vielen Dank dir für die Einblicke in die deutsche Kolonialgeschichte.
Dankeschön.
Ja, Ulrike hat gerade schon davon gesprochen, dass viele Deutsche damals vollkommen begeistert waren von den neuen Kolonialländern. Allen voran Samoa. Diese Inselgruppe in der Südsee wurde zum Inbegriff von Exotik.
Barbusige Frauen, weißer Strand, Palmen und eine warme Brise.
So beschreibt Otto Ehlers die Insel Samoa in seinem Buch Samoa, Perle der Südsee. Er löst mit seinem Kolonialroman förmlich einen Südsee-Hype im Deutschen Kaiserreich aus. Die harte Wirklichkeit ist in Samoa, Nauru oder dem Bismarck-Archipel allerdings kaum anders als in den anderen deutschen Kolonien. Am Anfang sind es meist kleine Handelsplätze. Deutsche Kaufleute lassen sich auf Nauru, Palau oder anderen Inseln der Südsee nieder. Einige Regionen, wie das Bismarck-Archipel oder Kaiser Wilhelms Land auf Neuguinea, erhalten sogar deutsche Namen. Die Händler kaufen den Einheimischen billig ihr Land ab. Darauf legen sie vor allem Kokosplantagen an. Auf den Plantagen werden Einheimische zur Arbeit gezwungen. Auch Chinesen aus dem sogenannten deutschen Schutzgebiet in Tsingtau müssen hier arbeiten. Aber bei der Kolonie in Samoa gibt es eine Besonderheit. Die Einwohner der Inselgruppe gelten als edle Wilde. Die Deutschen einigen sich 1889 auf der Samoa-Konferenz mit Großbritannien und den USA über die Aufteilung der Inseln. Nicht dabei sind natürlich die Samoaner. Allerdings dürfen sie ihre Kolonie zumindest selbst verwalten.
Es ist schon sehr bizarr, welche Unterschiede die Deutschen in ihren Kolonien gemacht haben. Ulrike hat es ja vorhin auch schon gesagt. Die Menschen in der Südsee galten als zivilisierter im Vergleich zu den Menschen in den afrikanischen Kolonien. Und noch etwas ist außergewöhnlich, was den deutschen Kolonialismus anbelangt. Er hat sich nämlich für das Deutsche Reich volkswirtschaftlich überhaupt nicht gelohnt. Die Kriege gegen die Einheimischen und die Verwaltung, die haben so viel Geld gekostet, dass die Kolonien letztlich nichts eingebracht haben. Es gab nur eine einzige deutsche Kolonie, die sich volkswirtschaftlich wirklich gelohnt hat. Und das war die kleinste deutsche Kolonie Togo, zwischen Ghana und Benin in Westafrika gelegen. Togo galt als sogenannte Musterkolonie. Für die etwa 1 Million Menschen, die 1884 auf dem Gebiet lebten, sah der Alltag allerdings alles andere als mustergültig aus.
Von Deutschen haben wir von vielen Seiten gehört, dass alle, ob jung oder alt, welche sich etwas zu Schulden kommen lassen und dafür vor Gericht gestellt werden, nach erfolgtem Verhör zuerst durchgepeitscht und dann noch mit Gefängnis bestraft werden.
Das schreibt Isaac Watzow 1894 in einem Brief über die deutsche Kolonialherrschaft in Togo. Warum aber galt Togo trotzdem als Musterkolonie und wird bis heute selbst von den Menschen in Togo oft positiv wahrgenommen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Koku Asamede. Er ist Historiker und arbeitet an der Universität Lomé in Togo.
Es geht um diese wirtschaftliche Stabilität der Kolonie damals und deswegen wurde sie als Musterkolonie genommen, sogar als Modell, als Vorbild für andere Kolonien.
Musterkolonie, das hieß, die Einheimischen wurden ausgebeutet und mussten zum Beispiel auf den Baumwollplantagen schuften. Das brachte den wirtschaftlichen Erfolg. In Togo gab es zwar kein deutsches Militär, dafür gingen die Kolonialbeamten umso brutaler vor. Die Prügelstrafe war nur ein Beispiel.
Und die meisten Petitionen und irgendwie Beschwerden wurden in so einer Zeitschrift geschrieben, nur von Einheimischen, die natürlich sehr kritisch gegenüber der Kolonialregierung waren. So, es gibt sehr viele Quellen, also von der Perspektive der Einheimischen, die ganz klar und offensichtlich diese Kolonialherrschaft bekämpften.
Über diese Kritik an der Kolonialherrschaft ist im Kaiserreich in Zeitungen und anderen Medien nur wenig geschrieben worden. Die wahren Zustände in den Kolonien wurden von der deutschen Bevölkerung kaum wahrgenommen. Stattdessen gab es viele politisch motivierte Fotografien, die man als Postkarten kaufen konnte oder die in Zeitungen abgedruckt wurden.
Die Kolonialfotografie besteht aus Fotografien in den Kolonien, die nicht nur von Kolonialbeamten, sondern auch von Kaufleuten als auch von Missionaren gemacht wurden. Je nachdem, was die Leute zeigen wollten, um ihre Aktivitäten zu rechtfertigen, wurden Bilder gezeigt. Und diese Bilder standen alle unter einer Ideologie. Das war die Ideologie der Herrschaft und die Ideologie des Rassismus. Sie wollten dadurch zeigen, zumindest rechtfertigen, dass diese Menschen, sie brauchten, diese sogenannten primitiven Menschen, eine Zivilisierung brauchen.
Und genau dieses Bild hat sich bis heute gehalten. Seltsamerweise haben die meisten Menschen in Togo heute die deutsche Kolonialzeit positiv in Erinnerung. Eine Erklärung dafür ist, 1914, mit Beginn des Ersten Weltkriegs, verlor das Deutsche Kaiserreich seine Kolonie Togo an Frankreich. Und es ist der jahrzehntelange und erbitterte Kampf bis 1960 um die Unabhängigkeit von Frankreich, der den Menschen in Togo stärker im Gedächtnis geblieben ist, als die deutsche Kolonialherrschaft, die viel länger zurückliegt.
Wenn man davon ausgeht, dass die Kolonialzeit keine positive Tatsache war, dann konnte man langsam der Geschichte gegenüber kritisch werden. So, ich glaube, das ist auch ein Prozess. So, ist gar nicht selbstverständlich.
In Kamerun ist die Erinnerung an die deutsche Kolonialmacht übrigens ähnlich positiv eingefärbt. Auch hier hatten die Franzosen die Kolonie übernommen. Koku hat gerade schon von den Kolonialfotografien erzählt, die ein ganz bestimmtes rassistisches Bild über die Menschen in den Kolonien zeigen sollten. Es gab noch eine andere Möglichkeit, durch die die deutsche Bevölkerung etwas über ihre Kolonien erfahren konnte. Nämlich beim Besuch im Menschenzoo. Ja, habt ihr richtig gehört. Kolonialbeamte und findige Unternehmer wie der Hamburger Karl Hagenbeck kamen auf diese menschenverachtende Idee. Sie organisierten Völkerschauen und lockten Besucher an mit Werbesprüchen wie
»Die letzten Kannibalen der Südsee«
oder
»Ausstellung anthropologisch-zoologischer Prachtgruppen in Hamburg noch nie gesehen«.
Zoos mit exotischen Tieren waren damals so beliebt, dass Karl Hagenbeck auf die Idee kam, dort auch Menschen auszustellen, die in der rassistischen Sichtweise als exotisch galten. Völkerschauen gab es auch schon in der frühen Neuzeit, aber Hagenbeck perfektionierte die Inszenierung auf eine perfide Art und Weise. Indigene aus Neuguinea oder Ostafrika mussten zwischen Gazellen und Zebras rituelle Tänze aufführen und spärlich begleitet mit Wurfspeeren herumfuchteln. Die Zuschauer sollten sich fühlen wie auf einer Weltreise. Einigen Indigenen wurden sogar die Zähne abgefeilt, damit man ihnen den Kannibalismus abnahm. Die Menschen, die wie Tiere im Zoo ausgestellt wurden, haben das meistens nicht freiwillig gemacht. Sie wurden mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt und landeten unversehens in den Gehegen. Oder sie waren als Sklaven an die Zoos verkauft worden und hatten sowieso keine Wahl. Mit diesen Völkerschauen machte Zoobesitzer Karl Hagenbeck übrigens ziemlich gute Geschäfte. So gute Geschäfte, dass er 1907 einen neuen Tierpark eröffnen konnte. Jemand, der sich mit der Aufarbeitung dieser Kolonialgeschichte beschäftigt und mit den Fragen rund um die Erinnerungskultur zum deutschen Kolonialismus sehr gut auskennt, ist Jürgen Zimmerer. Jürgen ist Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg. Er ist einer der Kritiker des Humboldt-Forums in Berlin. Den Macherinnen und Machern wirft er unter anderem vor, die deutsche Kolonialgeschichte bei der Ausstellungskonzeption fast vollständig ausgeblendet zu haben. Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Du sprichst im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialgeschichte auch von kolonialer Amnesie. Das heißt also, dass man einen Großteil vergessen hat, dass wir als Gesellschaft vieles einfach nicht mehr wissen oder auch nicht wahrhaben wollen. Allerdings sagst du auch, es gibt in diesen 30 Jahren deutsche Kolonialgeschichte auch Ereignisse, Persönlichkeiten und Begriffe aus dieser Zeit, die Eingang in das kollektive Gedächtnis der Deutschen gefunden haben. Das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein, ist es aber gar nicht, oder?
Nein, es ist kein Widerspruch, sondern es ist eigentlich die Feststellung, dass Kolonialismus die deutsche Geschichte wie auch die europäische Geschichte insgesamt doch erheblich prägte. Übrigens nicht nur die 30 Jahre formalen deutschen Kolonialreichs von 1884 bis 1918-19, sondern eigentlich auch die Zeit vorher und nachher, wo auch immer Menschen, die wir heute als deutsch bezeichnen würden, im Grunde beteiligt waren in den kolonialen Unternehmungen anderer Länder. Das ist das eine. Es ist ein wesentlicher Teil unserer Geschichte. Gleichzeitig bis vor einigen Jahren haben die meisten offenbar nicht aktiv gewusst, dass Deutschland ein Kolonialreich hatte, das viertgrößte seiner Zeit und über 30 Jahre lang eben in zahlreichen Ländern Afrikas, aber auch in Asien eben herrschte und dort eben, und das ist eigentlich der Punkt der Debatte, eben auch Kriegsverbrechen begangen hat oder im Beispiel des heutigen Namibias auch den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts.
Wir stellen fest, da tut sich gerade einiges, du hast es beschrieben, es gibt eine Aufarbeitung und es werden plötzlich auch Begriffe in Frage gestellt, die aus der Zeit des deutschen Kolonialismus stammen. Kannst du da vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen? Was benutzen wir vielleicht heute ganz selbstverständlich, ist aber vielleicht dann doch nicht mehr so en vogue?
Naja, also selbstverständlich benutzen wir es ja eben nicht mehr, aber man kann sich ja die Debatte anschauen um das N-Wort oder um das M-Wort, um die M-Straße in Berlin, die Debatten um Blackfacing im Karneval ist ja auf Kritik gestoßen, weil man sich eben auch ganz anders mit den Fragen des Rassismus auseinandersetzt und die Frage des Rassismus in Deutschland natürlich auch wieder sehr stark auf den Kolonialismus verweist, weil im Grunde ist dieser Rassismus heute eben in wesentlichen Teilen eben auch in diesem Kolonialrassismus mit entstanden und geprägt worden. Das heißt, das geht jetzt ineinander und Menschen möchten das nicht mehr, die fühlen sich rassistisch beleidigt. Es gibt Debatten, Black Lives Matters vor 2 Jahren, das in Europa dann diskutiert wurde, führte dazu, dass man zum Beispiel in Hamburg, wo ich jetzt bin, diese riesige Bismarck-Statue in Frage stellte und sagte, ist Bismarck nicht auch ein Kolonialdenkmal? Selbstverständlich ist er eins. Bismarck zeichnet verantwortlich für die Kolonialreichsgründung. Er ist mitverantwortlich und der geistige Vater der Aufteilung Afrikas in der Afrika-Konferenz, die bis heute nachwirkt. Wir hören dann in den Nachrichten irgendwelche Grenzkonflikte oder Minderheitenkonflikte oder was auch immer und denken gar nicht dran, dass das auf Berlin, auf die Afrika-Konferenz und auf Bismarck mit zurückgeht.
Viele Probleme wurzeln ja auch daran, dass man die deutsche Kolonialzeit bis heute nicht richtig aufgearbeitet hat. Deutschland hat als Kolonialmacht im damaligen Deutsch-Südwestafrika 1904 den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen, nämlich an den Herero und Nama. Anerkannt ist dieser Völkermord von der Bundesregierung allerdings nur im historischen, nicht aber im völkerrechtlichen Sinne. Unter anderem dagegen haben Vertreterinnen und Vertreter der Herero und Nama protestiert. Kannst du vielleicht nochmal darlegen, wogegen sich der Protest noch gerichtet hat?
Also man muss einfach klarstellen, es gibt eine Anerkennung dahingehend, dass es bis vor einigen Jahren war es hochproblematisch und man bekam Probleme, wenn man von Genozid sprach im Zusammenhang mit Herero und Nama. Das ist jetzt aufgegeben worden. Deutschland verhandelte mit Namibia 6 Jahre lang über eine Anerkennung und Formen der finanziellen Hilfe, Kompensation, Wiedergutmachung. Es gibt jetzt eigentlich ein Abkommen, das im Grunde paraffiert ist. Das heißt, es wurde von den Unterhändlern unterzeichnet, aber es wurde im Grunde noch nicht formal angenommen, auch nicht von der namibischen Seite. Und zwar vor allem deshalb, weil ein Großteil der Herero und Nama sich in diesem Verhandlungsprozess nicht wiedergefunden hat. Sie fühlten sich ausgeschlossen. Sie sagten, wir waren nicht beteiligt und es kann keine Entschuldigung, kein Abkommen über unsere Geschichte geben, an der wir nicht durch die von uns selbst gewählten Vertreter und Vertreterinnen beteiligt sind. Das heißt, es ist nicht nur Kritik jetzt an der Anerkennung nur im historischen Sinne und nicht im völkerrechtlichen Sinne, sondern generell an diesem Verhandeln über die Köpfe der Menschen hinweg. Dieser Hinweis auf das völkerrechtliche Anerkennen, der hat einen anderen Grund. Man fürchtete von Anfang an, dass man im Grunde, wenn man eine praktisch historisch eine Zahlungsverpflichtung gegenüber den Herero und Nama eingeht, einen Präzedenzfall schafft, der eben dann auch gegenüber Italien, gegenüber Griechenland, gegenüber Polen und anderen Staaten und Opfern aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs eigentlich kommt.
Ja, man hat dann so eine Lösung gefunden, dass man sagt, wir investieren da jetzt in Infrastruktur und bauen Dinge im Land auf und versucht damit dann Dinge gut zu machen. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich noch was anderes, als sich offiziell zu entschuldigen, was definitiv nicht passiert ist.
Also man hat im Grunde gesagt, wir haben keine Pflicht, etwas zu tun, aber wir einigen uns jetzt, dass wir freiwillig etwas geben. Das ist diese juristische Fiktion und die eben auch bei den Herero und Nama deshalb, glaube ich, auch so übel angesehen wird, weil man die Leute von den Verhandlungen ausgeschlossen hat, die moralische Autorität gehabt hätten, das zu akzeptieren. Das heißt, es ist auch ein ganz schwerer handwerklicher politischer Fehler der Bundesrepublik gewesen, zu sagen, wir wollen einen Deal machen, wir wollen ein Abkommen machen, aber wir schließen die aus, die eigentlich sagen können, ja, jetzt reicht's. Und deshalb ist dieses angebliche Versöhnungsabkommen ein Spaltungsabkommen und ein komplettes Desaster für die deutsche Politik eigentlich. Das regt jetzt niemanden so stark auf. Da sind wir wieder bei der kolonialen Amnesie, weil das Thema einfach nicht so präsent ist und weil die Bundesregierung klug genug war zu sagen, bei der Raubkunst geben wir die Benin-Bronzen zurück. Und im Grunde diese zentrale Debatte über Wiedergutmachung für Kolonialismus, ein strukturell rassistisches Unrechts- und Ausbeutungssystem, eigentlich in Wege geleitet hat, dass man nur noch über einzelne Objekte diskutiert, die man dann zurückgeben kann und meint, man hätte damit den Kolonialismus aufgearbeitet, was man nicht hat.
Damit hast du direkt das nächste Aufregerthema angesprochen, nämlich die koloniale Raubkunst. Die Benin-Bronzen hast du gerade schon erwähnt. Das ist ein Abkommen, das mit Nigeria geschlossen wurde. Da hat man sich geeinigt auf die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen. Ich muss jetzt sagen, ich habe mal mit einem sehr hochrangigen Museumsdirektor gesprochen, der meinte, naja, wir haben ja auch ein bisschen koloniale Raubkunst bei uns stehen und die könnte man natürlich zurückgeben, aber ganz ehrlich, dann landet es in den Händen von irgendeinem afrikanischen Diktator und wer weiß, was da damit passiert, der stellt es bei sich zu Hause in den Keller und hier kann es wenigstens die Öffentlichkeit sehen. Ich bin da ziemlich zusammengezuckt, für mich war das auch ein Stück weit koloniales Denken. Was hältst du denn von dieser Argumentation, die man ja häufig hört tatsächlich?
Es ist zum einen ein Paradebeispiel für kolonial-rassistisches Denken und Sprechen bis heute. Das ist ja genau diese Haltung. Zweitens ist natürlich eine absurde Position. Also wenn ich dir dein Auto klaue und du willst es wiederhaben, dann kann ich ja nicht sagen, ja, aber der Mirko, der hat keine Garage, aber ich habe eine Garage, da ist sein Mercedes oder sein VW viel besser aufgehoben, dann würde man sagen, ja, du spinnst ja komplett. Es geht hier um moralische Fragen und wenn Objekte geraubt sind, und das sind sie zum großen Teil, wenn sie aus kolonialen Kontexten steckt, dann kann man sich entscheiden, ist uns egal, wir behalten sie oder wir akzeptieren das. Wenn man sagt, man will keine Raubkunst haben, dann muss man sie zurückgeben und wenn der eigentliche Eigentümer entscheidet, sie zu verbrennen, dann verbrennt er sie halt eben. Also dann, das ist keine moralische Frage. Das Zweite ist, dass es natürlich nicht so richtig ist, dass sofort am Schwarzmarkt landet. Das kann passieren. Und wenn man sich denkt, sind Objekte in Europa besser aufgehoben, dann gilt das nur, wenn man ab 1945 rechnet. Da sind sie seit 1945 bis zur Gegenwart, sind sie in Deutschland relativ sicher, wenn sie nicht gerade in Dresden sind und es bricht jemand ein. Das sind eigentlich koloniale rhetorische Tricks, die da angewandt werden.
Was wäre denn ein richtiger Ansatz, um kollektiv mit dieser Kolonialgeschichte, mit der Kolonialvergangenheit Deutschlands umzugehen? Sollten wir alle Straßen umbenennen, Statuen entfernen oder siehst du noch einen anderen Ansatz?
Naja, also ich finde, entfernen ist immer schlecht. Das sind ja auch historische Dokumente. Wir wollen uns ja auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Kolonialismus. Ich habe mal vorgeschlagen, man könnte Statuen nicht entfernen, sondern man könnte sie hinlegen. Man könnte sie am Kopf stellen. Man könnte so einen großen Bismarck einfach dem natürlichen Verfall überlassen. Also die Bismarck-Statue und zu zeigen, dass das eben auch vergänglich ist, eine Statue am Kopf stellen, damit die Leute hinkommen und sich auseinandersetzen, wer war das, der steht wofür, warum wurde der mal geehrt. Ich habe gesagt, das Humboldt-Forum könnte man ja nutzen zur Aufarbeitung des Kolonialismus, aber nicht mit 3 Schautafeln oder einem kleinen Raum des Gedächtnisses, der untergeht wie eine Flughafenkapelle, sondern man könnte ja diese schönen Barockfassaden mit Stacheldraht brechen, die an die Konzentrationslager in Deutsch-Südwestafrika erinnern. Man könnte den Schlüterhof mit Sand auf der Oma Heke auffüllen, wo die Herero im Grunde zum Verdursten getrieben wurden durch die deutsche Armee. Und damit hätte man im Grunde nichts ausradiert aus der Geschichte, aber man würde die Leute zwingen, sich auseinanderzusetzen. Das wäre sehr viel besser als so ein Disneyland, das eigentlich nur der Feier deutscher kultureller und wissenschaftlicher Glanzleistungen im 19. Jahrhundert dient und eigentlich eine neue Meistererzählung anbietet der Berliner Republik nach dem Motto, also diese Jahre des in Asche aufs Haupt streuens sind vorbei, wir haben eine positive Nationalgeschichte.
Brauchen wir auch mehr davon in deutschen Geschichtsunterricht?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall brauchen wir mehr davon. Es wird allmählich mehr, aber ich habe immer den Eindruck, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, dass ein Teil der neu an die Uni kommen, wissen sehr gut Bescheid und teilweise überhaupt nicht Bescheid. Wenn man nachfragt, dann kommt meistens drauf, es hängt von der Lehrkraft ab. Es gibt Leute, die machen tollen Unterricht. Es gibt Leute, die machen das einfach nicht. Das heißt, wir müssten eigentlich verpflichtend ins Curriculum schreiben, dass man eben sich mit Kolonialismus auseinandersetzen muss und nicht mit 1 oder 2 Stunden als Fußnote zu Bismarck oder zum Ersten Weltkrieg, sondern es müsste so ein Grundlagenthema sein, denn im Grunde ist die koloniale Globalisierung eigentlich die entscheidende Entwicklung der letzten 500 Jahre und selbst etwas wie die industrielle Revolution wäre ohne Versklavungshandel, ohne Baumwollplantagen, ohne vieles dieser mit kolonialer Globalisierung verbundenen Themen überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, wir müssen das in den Mittelpunkt des Unterrichts eigentlich rücken.
Wir haben es zumindest in dieser Folge hier im Podcast gemacht, um darüber ein bisschen zu informieren und werden an dem Thema auch dranbleiben. Vielen Dank dir auf jeden Fall für die vielen Einblicke und auch für die Ratschläge, wie wir selbst damit umgehen sollten.
Ich danke dir.
Ja, wir haben es gerade von Jürgen gehört. Wir müssen mehr über den deutschen Kolonialismus sprechen. Es ist wichtig, dieses geschönte Bild der exotischen Abenteuer deutscher Kolonialisten zu zerstören und zu zeigen, das Deutsche Kaiserreich war eine brutale Kolonialmacht am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie hat in vielen Ländern, vor allem in Afrika, bis heute Spuren hinterlassen. Aber gerade wenn es um die Verbrechen in den Kolonien geht und um das Unrecht, das der einheimischen Bevölkerung dort passiert ist, fällt es vielen bis heute schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist viel einfacher, sich an Heldentaten zu erinnern, als an Verbrechen, klar. Aber, das hat Jürgen ja gerade erzählt, eine koloniale Amnesie ist keine Lösung. Und man muss sagen, wir sind es auch den Menschen in den ehemaligen deutschen Kolonien schuldig, dass wir uns mit dieser unangenehmen Geschichte Deutschlands beschäftigen. Und ein sehr dunkler Teil der Geschichte sind auch die Menschenexperimente. Zum Beispiel des Forschers Robert Koch. Der Medizin-Nobelpreisträger hatte in den Jahren 1906 und 1907 an Einheimischen im damaligen Deutsch-Ostafrika ein neues Medikament gegen die Schlafkrankheit ausprobiert, Atoxyl. Und zwar in viel höheren Dosen, als er sie in Deutschland bei ersten Tests verabreicht hatte. Das arsenhaltige Medikament hatte schwere Nebenwirkungen, führte bei vielen zum Erblinden und bei einigen sogar zum Tod. Das ist eine grausame Geschichte, die auf der Seite des Robert-Koch-Instituts ein bisschen vage mit »Seine letzte Forschungsreise war das dunkelste Kapitel seiner Laufbahn« umschrieben wird.
Robert Koch, Entdecker der Tuberkulosebakterien, Nobelpreisträger, ein deutscher Pionier und Held der Medizin. Sogar die wichtigste Krankheitsüberwachung und Präventionseinrichtung in Deutschland ist nach ihm benannt, das Robert-Koch-Institut. Aber Robert Koch ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Afrika bekannt. In Afrika erinnert man sich noch gut an den deutschen Mediziner, der übelste Gräueltaten an Menschen durchgeführt hat.
Das gerade war ein kurzer Ausschnitt aus einem Instagram-Reel von Dein Bruder Steph. Steph, das ist sein Künstlername, zeigt, wie man die Geschichte von Robert Koch auch ganz kurz und knapp auf Social Media vermitteln kann. Steph hat ziemlich erfolgreiche Instagram- und TikTok-Kanäle, auf denen er über verschiedene Themen aufklärt. Er spricht zum Beispiel über Rassismus, den er selbst in Deutschland erlebt hat. Steph wurde in Kamerun geboren, das von 1884 bis 1919 deutsche Kolonie war. Er spricht in seinen Posts deshalb auch über Geschichte und Gegenwart verschiedener afrikanischer Länder. Das Thema Kolonialismus spielt da natürlich auch eine Rolle.
Ich glaube, die breite Masse weiß einfach nicht so viel über Afrika und die Geschichte dahinter und wie Deutschland damit hineinspielt, ne? Ich glaube, das ist erstmal etwas, wo ich auch immer merke, wo Leute dann drunter schreiben, hey, das wusste ich gar nicht oder wow, das ist irgendwie eine neue Info, dass da überhaupt Deutschland oder Deutsche darin beteiligt war. Als allererstes versuche ich zu erzählen, ich versuche nicht irgendwie irgendjemand schlechte Gefühle zu machen, sondern ich bleibe schon noch sehr stark in dem Bereich der Unterhaltung und meine Videos sind sehr viel. Ich versuche da immer einen gewissen Witz darin da auch mit reinzubringen oder einfach eine Geschichte zu erzählen. Quasi meine Videos sollen einfach eine Geschichte sein, wo man sich gut anhören kann, aber wo man natürlich auch was damit lernen kann. Das Zweite ist, ja, was ich schon auch immer wieder merke, ist irgendwie Verdrängung. So, ich habe immer das Gefühl, dass Leute wollen sehr stark versuchen, Deutschland immer in einem guten Licht zu rücken. So, Deutschland ist immer gut oder will immer das Gute für alle. Ich denke, wenn ich da so reinkommen würde und sagen, ja, Deutschland war schuld und bla bla und das und jenes, dann wäre das, glaube ich, würde es weniger Leute anschauen oder würden sich da gleich offended fühlen. Deswegen ist mein Ansatz, kurze Geschichten zu erzählen, mit Fakten belegt. So, das sind ja Dinge, die ich mir jetzt nicht ausgedacht habe, sondern sind einfach Dinge, die Infos kann sich jeder holen. Und ich glaube, es funktioniert bis jetzt ganz gut. Die Leute schauen sich das gerne an und fangen dann auch an, damit zu diskutieren. Und ich hoffe natürlich, dass dann so ein Video dann dazu führt, dass man ins Gespräch kommt und Leute sich über Sachen Gedanken machen.
Der Tag wird kommen, an dem die Geschichte spricht, aber es wird nicht die Geschichte sein, die in Brüssel, Paris, Washington oder bei den Vereinten Nationen gelehrt wird.
Das hat Patrice Lumumba geschrieben, der erste Premierminister der unabhängigen Demokratischen Republik Kongo, und zwar aus dem Gefängnis an seine Frau.
Es wird die Geschichte sein, welche in den Ländern gelehrt wird, die Freiheit gewonnen haben vom Kolonialismus und seinen Marionetten. Afrika wird seine eigene Geschichte schreiben. Und sowohl im Norden als auch im Süden der Sahara wird es eine Geschichte von Ruhm und Würde sein.
Patrice Lumumba führte die ehemalige belgische Kolonie friedlich in die Unabhängigkeit. Er wurde auf Druck der ehemaligen Kolonialmächte Belgien und USA im September 1960 abgesetzt. Sein Nachfolger Mobutu ließ Lumumba nach Katanga bringen, einer rohstoffreichen Provinz des Kongo, die noch unter Kontrolle des belgischen Militärs stand. Dort wurde er Anfang 1961 von einem Tötungskommando erschossen, das belgische Offiziere organisiert hatten. Bis Patrice Lumumbas Vision von einer eigenen Geschichtsschreibung der ehemaligen Kolonialstaaten wahr werden kann, müssen die früheren Kolonialmächte erst einmal zu ihrer Geschichte stehen und sie aufarbeiten. Das gilt natürlich auch für Deutschland, wo die Verbrechen lange verschwiegen wurden, die im Namen des deutschen Kaisers in den Kolonien verübt worden sind. Bruder Steffs Idee, Wissen mit Humor zu vermitteln und damit mehr Menschen zu erreichen, finde ich persönlich ehrlich gesagt sehr spannend. Und auch die Idee mit den auf den Kopf gestellten Denkmälern von Bismarck oder Kaiser Wilhelm II., wie Jürgen das vorhin vorgeschlagen hat, die gefällt mir. Was meint ihr denn dazu? Schreibt uns gerne eure Meinung, zum Beispiel per Mail auf Mr. Wissen to Go Geschichte Instagram oder auch im Community-Tab bei YouTube, Mr. Wissen to Go Geschichte. Themenvorschläge sind auch gern willkommen. Gerade stellen wir nämlich unseren Themenplan für das kommende Jahr zusammen und da sind Vorschläge wirklich gewünscht. Wir freuen uns drüber. Wir posten dort auch jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint, also bei YouTube, und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns etwas schreibt. Wir lesen natürlich alles. Ich bin Mirko Drotschmann und das war Terra X History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kart. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.